Der Donnerstagabend freut mich, dass Sie mit dabei sind. Das ist der Medizin-Talk. Mein Name ist Christoph Grabner und wir sprechen heute über typische Krebserkrankungen bei Frauen, insbesondere über Brustkrebs. Meine Gäste sind Dr. Christian Schindelbeck, er ist der Chefarzt der Frauenklinik Traunstein, Dr. Eva Weiß, die leitende Oberärztin und Zentrumskoordinatorin vom Brustzentrum und Dr. Herbert Merz vom Brustzentrum Bad Reichenhall. Herr Dr. Schindelbeck, heute geht es um gynäkologische Krebserkrankungen. Von was sprechen wir denn da grundsätzlich?
Gynäkologische Krebserkrankungen meint zum einen natürlich Krebserkrankungen des Unterleibs, die klassischen Unterleibserkrankungen wie Eierstockkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Gebärmutterschleimhautkrebs. Zum anderen fällt natürlich letztendlich auch der Brustkrebs in diese Bezeichnung. Allein wenn man sich die Häufigkeit mal bewusst macht, wir haben in Deutschland im Jahr etwa 60.000 Fälle von Brustkrebs und 30.000 Fälle von gynäkologischen Krebserkrankungen. Das sind, mit sind wir fast bei 100.000 Erkrankungen im Jahr. Das ist deutlich mehr, als es zum Beispiel Fälle von Darmkrebs oder von Lungenkrebs gibt. Diese Fälle fallen alle in unser Fachgebiet, was natürlich auch die Bedeutung der Diagnostik und Behandlung schon unterstreicht.
Wie wichtig ist denn gerade bei diesen Erkrankungen die frühzeitige Erkennung?
Gerade beim Brustkrebs, worauf wir später noch wahrscheinlich im Detail zu sprechen kommen werden, aber auch bei den gynäkologischen Krebserkrankungen ist es natürlich ganz entscheidend, diese Krebsfälle in einem möglichst frühen Stadium oder möglichst sogar noch in einer Vorstufe von Krebs feststellen zu können. Dazu dienen ja die klassischen Vorsorgeuntersuchungen beim Frauenarzt. Jede Frau über 20 soll ja einmal im Jahr zur Vorsorgeuntersuchung zum Frauenarzt gehen, wo dann der Abstrich vom Gebärmutterhals abgenommen wird, wo dann auch die Brust in der Regel mit untersucht wird, ein Ultraschall unter Umständen durchgeführt wird, immer mit dem Ziel, möglichst auch schon Vorstufen von Krebserkrankungen zu erkennen.
Sollten diese Besuche beim Frauenarzt mit ansteigendem Alter dann häufiger werden?
Nein, also die Empfehlung ist letztendlich einmal im Jahr. Das Handhaben verschiedene Länder unterschiedlich. In Deutschland machen wir es eigentlich schon lebenslänglich fast, muss man sagen, einmal im Jahr dann.
Wenn ein Frauenarzt jetzt etwas Verdächtiges feststellt und die Patientin kommt dann zu Ihnen, was passiert dann? Wie geht's dann weiter?
Na gut, wir werden natürlich tätig, wenn die Patientin vom niedergelassenen Frauenarzt eingewiesen wird, weil was aufgefallen ist. Wir komplettieren unter Umständen natürlich erstmal die ganzen Untersuchungen. Die Diagnostik bei Brustkrebs beinhaltet es in der Regel dann die Mammographie, die Röntgenuntersuchung, Ultraschall. Auch darauf kann man ja noch dann zu sprechen. Bei den gynäkologischen Erkrankungen folgt natürlich oft eine gynäkologische Untersuchung dann nochmal mit detaillierterer Probenentnahme unter Umständen. Computertomographie, Kernspintomographie, die entsprechenden Untersuchungen, vor allem wenn es natürlich dann auch Richtung operativer Therapie geht, was bei den meisten Erkrankungen ja immer noch die Basis ist der Therapie.
Sie haben jetzt schon das eine oder andere erwähnt. Welche Möglichkeiten der Diagnostik haben Sie denn hier?
Wir haben hier die Möglichkeit, im gynäkologischen Bereich nochmal uns den Gebärmutterhals zum Beispiel anzuschauen, mit einer Kolposkopie heißt es, mit einer Lupenuntersuchung, wo man sich die Zellen anfärben kann und wo man ganz gezielt auch dann Proben entnehmen kann zur Untersuchung. Und selbstverständlich haben wir auch die bildgebenden Verfahren, Computertomographie, Kernspintomographie, alles, was da nötig ist, um auch das Stadium der Erkrankung nochmal eingrenzen zu können.
Ich kann mir vorstellen, wenn man mit so einer Diagnose konfrontiert ist, hat man natürlich auch gewisse Angst. Ist denn jetzt gleich immer eine Operation notwendig oder wie schaut's da aus?
Ganz entscheidend für Patientinnen mit solchen Erkrankungen ist ja die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Das heißt, heutzutage legt nicht nur in der Regel ein Gynäkologe oder ein Arzt die Therapie fest, sondern die Patienten sollten ja nach Möglichkeit innerhalb von solchen Zentren, gynäkologischen Krebszentren oder Brustzentren behandelt werden. Das heißt zum einen, da sitzen verschiedene Fachrichtungen beieinander, Gynäkologen, Onkologen, also Krebsexperten, Röntgenärzte, Pathologen, Strahlentherapeuten und so weiter, sodass man wirklich für jede Patientin eine individuelle Therapie, einen individuellen Therapieplan festlegen kann. Das zweite Entscheidende ist natürlich, dass auch nach standardisierten Verfahren behandelt wird. Das heißt, es überlegen nicht wir in Traunstein uns, sondern diese Methoden sind überall gleich, von Flensburg bis Berchtesgaden. Und wir als zertifiziertes Zentrum zum Beispiel unterliegen ja auch regelmäßigen Qualitätskontrollen. Wir müssen einmal im Jahr uns überprüfen lassen, zum einen unsere Fallzahlen, zum anderen auch, ob wir gewisse Qualitätsstandards erfüllen, ob wir zum Beispiel auch neueste Studien anwenden und auch anbieten dem Patienten. Das alles ist ja der Vorteil von zertifizierten Zentren, die mehr und mehr in der Medizin ja Einzug halten.
Heißt also, das zertifizierte Zentrum garantiert auch für die Qualität dann, oder?
Das ist korrekt. Wir müssen, wie ich schon gesagt habe, uns auch regelmäßig überprüfen lassen, und zwar durch externe Gutachter, die einmal im Jahr kommen und genau schauen, ob wir nach den aktuellen Leitlinien, nach den aktuellen Standards behandeln und ob wir tatsächlich den Patientinnen eben dieses ganze Netzwerk an Fachrichtungen und auch an Behandlungsmöglichkeiten anbieten können.
Stichwort Operation, wir haben es ja schon kurz angesprochen. Auf Ihrer Homepage bzw. auf der Homepage der Kliniken Südostbayern AG habe ich auch immer wieder diesen Begriff gelesen, der minimalinvasiven Operation. Was muss man sich genau darunter vorstellen?
Dabei handelt es sich um Operationen im gynäkologischen Bereich. Die Entwicklung, vor allem die technische Entwicklung, macht es inzwischen möglich, dass man viele Operationen eben nicht mehr über große Bauchschnitte durchführt, sondern über Bauchspiegelungen, über die sogenannte Laparoskopie. Damit ist es heutzutage möglich, ein Endometriumkarzinom, das heißt ein Gebärmutterkrebs, Gebärmutterhalskrebs, Lymphknotenentfernungen etc. laparoskopisch, das heißt mit der Schlüssellochtechnik zu operieren, ohne dass dafür noch ein großer Schnitt vonnöten wäre. Das ist natürlich für die Patientinnen wesentlich schonender. Sie kommen schneller wieder auf die Beine. Man hat geringeren Blutverlust ein geringeres Trauma, geringere Verletzungen, was die Erholung einfach hinterher wesentlich beschleunigen kann.
Hier im Klinikum findet ja auch eine wöchentliche interdisziplinäre Tumorkonferenz statt, habe ich gelesen. Das kann ich mir natürlich unter so etwas relativ wenig vorstellen. Um was handelt es sich dabei?
Na, das ist genau das, was ich vorhin ja gemeint habe, dass es nicht mehr so ist, wie es vielleicht vor 20, 30 Jahren war, dass irgendein Chirurg die komplette Behandlung festgelegt hat, sondern dass wir einmal in der Woche alle uns treffen, sämtliche Kooperationspartner, auch aus Reichenhall, aus Traunstein, mit den Niedergelassenen, auch mit den weiteren Behandlern. Wir setzen uns zusammen, es wird jeder Fall, jede Patientin wird individuell vorgestellt, wird individuell besprochen und man entscheidet gemeinsam dann, was wir der Patientin für eine Therapieempfehlung geben.
Stichwort Vorsorge ist ja auch immer so ein Thema. Jetzt weiß ich natürlich, wenn ich rauche, dann steigt mein Risiko an Lungenkrebs zu erkranken. Ist es bei diesen gynäkologischen Krebserkrankungen auch so, dass man sagt, man kann durchaus durch einen Lebensstil was dazu beitragen, dass es nicht so weit kommt?
Es handelt sich ja bei den gynäkologischen Krebserkrankungen um verschiedene Dinge. Ein Gebärmutterschleimhautkrebs zum Beispiel ist eine andere Sache als ein Gebärmutterhalskrebs. Insofern müsste man das unterschiedlich betrachten. Zum einen spielt natürlich die Lebensweise eine gewisse Rolle. Beim Gebärmutterkrebs zum Beispiel Übergewicht, Zuckerkrankheit kann durchaus die Krebsentstehung begünstigen. Beim Gebärmutterhalskrebs spielt eindeutig eine Infektion mit Viren eine Rolle, den sogenannten Papillomviren, die man bei etwa 99% aller dieser Krebsarten findet. Und da gibt es ja seit einigen Jahren auch eine Impfung auf dem Markt, die HPV-Impfung, die Mädchen zwischen dem 12. und dem 17. Lebensjahr angeboten werden sollte, um genau diese Infektion mit diesen Papillomviren zu vermeiden und damit auch möglicherweise später solche Krebserkrankungen.
Wobei, was ich gehört habe, diese Impfung ja nicht ganz unumstritten ist, oder?
Das stimmt so nicht. Nach allem, was man bisher weiß, gibt es keinerlei Nebenwirkungen, sind bisher keine unerwünschten Nebenwirkungen dieser Impfung aufgetreten. Man kann natürlich sagen, dass man keinen hundertprozentigen Schutz durch diese Impfung erreichen wird, weil es natürlich unter Umständen auch noch andere Virustypen, andere Faktoren gibt. Aber nach allen Ergebnissen, die man bisher hat, ist es eine sichere Sache, die man tatsächlich auch den Mädchen, möglicherweise zukünftig auch den Buben empfehlen sollte.
Ja, danke schön. Erst einmal so viel allgemein zu den gynäkologischen Krebserkrankungen. Kommen wir zum Brustzentrum Traunstein-Bad Reichenhall. Frau Dr. Weiß, wir haben ja gesagt, dass wir das Brustzentrum natürlich auch ein bisschen vorstellen wollen. Was machen Sie? Wie muss man sich Ihre Arbeit vorstellen?
Also im Brustzentrum, das ist immer eine interdisziplinäre Sache, wie der Herr Schindelbeck vorhin schon gesagt hat. Es wird von mehreren Kollegen zusammen behandelt. Es wird die Radiologie mit einbezogen, es wird die Pathologie mit einbezogen. Die Patienten kommen in erster Linie zu uns, vom Niedergelassenen eingewiesen, mit irgendeiner Erkrankung der Brust. Das muss nicht immer Brustkrebs sein, das kann auch irgendeine Frage sein, die sich stellt, ob irgendwas eben bösartig ist oder nicht, oder ob, wenn man Schmerzen hat oder irgendwelche Entzündungen hat. Also es ist nicht nur Brustkrebs, sondern allgemein die Erkrankungen der Brust, die im Brustzentrum behandelt werden. Wir bieten die Sprechstunde an, in der wir die Diagnostik machen mit Mammographie, Sonographie und gegebenenfalls auch Kernspin. In dieser Sprechstunde kann auch eine Patientin kommen, die sagt, ich möchte noch mal eine zweite Meinung zu was, was ich in einem anderen Brustzentrum schon gehört habe. Und aus dieser Sprechstunde raus beraten wir dann mit dem interdisziplinären Team, das hat Herr Schindelbeck vorhin ja schon beschrieben, wer da alles dabei ist, nochmal, was genau für diese Patientin dann an Frage kommt, an Therapie. Diese Therapie wird natürlich auch im Brustzentrum angeboten. Wir haben die Operationen, wir bieten Chemotherapien an oder auch Bestrahlungen. Und dann ist natürlich in dem Brustzentrum immer noch ein großes Angebot an supportiven Maßnahmen, das heißt an so Hilfen, die man der Frau an die Hand gibt. Denn das ist eine ganz schwierige Situation, wenn man wirklich Brustkrebs hat. Und da braucht man dann auch Unterstützung, zum Beispiel Sozialdienst oder Psychoonkologen, der mit einem ein bisschen das Seelische auch mal behandeln kann. Oder Physiotherapie, dass man Krankengymnastik kriegt. Und diese ganzen Dinge, die bieten wir selbstverständlich auch an.
Sie haben gesagt, Sie behandeln allgemein die Erkrankung der Brust. Brustkrebs ist mit Sicherheit ein Thema, aber was wird sonst noch behandelt?
Also zum Beispiel Entzündungen der Brust, ja, Rötungen, Schmerzen, kosmetische Fragestellungen zum Teil, nicht rein plastische Fragestellungen, weil wir einfach spezialisiert sind doch auf Erkrankungen der Brust, aber sonstige Narbenkorrekturen etc. kann man durchaus auch machen. Schmerzen in der Brust, gutartige Knoten in der Brust. Wenn eine Patientin was tastet, weiß sie ja primär mal nicht, ist es gutartig oder bösartig. Also all diese Sachen behandeln wir. Eventuell auch so Dinge wie Brustwarzen, die immer eingezogen sind und man möchte, dass die wieder ausgestülpt werden. Sowas kann man alles machen. Ne? Verkleinerungen der Brust können wir anbieten, wenn das medizinisch indiziert ist.
Aber in erster Linie geht es dann auch schon um Brustkrebs, oder?
Der Hauptteil ist Brustkrebs, ja.
Herr Dr. Berz, Brustkrebs ist ja derzeit die häufigste bösartige Erkrankung der Frauen in Deutschland. Vom Herrn Dr. Schindelbeck haben wir vorhin gehört, rund 60.000 Neuerkrankungen im Jahr, glaube ich. Wird Brustkrebs immer häufiger oder ist nur die Diagnose besser geworden?
Beides. Also zum einen beobachten wir schon eine Zunahme der Brustkrebsfälle. Bis vor kurzem waren es circa 50 bis 55.000 Neuerkrankungen pro Jahr. Inzwischen sind wir bei 60.000. Brustkrebs nimmt immer mehr zu. Ursache dafür sind natürlich die geänderten Lebensbedingungen. Das heißt, unsere Frauen bekommen immer weniger Kinder, sie stillen weniger, sie bekommen die Kinder sehr spät, sie bekommen ihre Periode sehr früh, gehen sehr spät in die Wechseljahre. Es spielt natürlich auch die Ernährung eine Rolle, gerade fettreiche Ernährung, Übergewicht, Alkohol. Das sind alles Faktoren, die eine Zunahme der Brustkrebsfälle bedingen. Aber natürlich sind auch unsere diagnostischen Möglichkeiten besser geworden.
Da sind wir ja dann wieder beim Thema Lebensstil, oder?
Ja, also das Schlagwort ist Lifestyle, geänderter Lifestyle. Ich möchte ein kleines Beispiel geben. Meine Frau kommt aus Kenia und in Kenia ist die Wahrscheinlichkeit, Brustkrebs zu bekommen, 10-mal geringer als in Deutschland. Warum? Die Frauen bekommen mit 20 Jahren nicht nur ein Kind, sondern sie bekommen 4, 5 Kinder. In Deutschland bekommen die Frauen dann mit 35, 40 vielleicht ein Kind. In Afrika wird Monate, um nicht zu sagen jahrelang gestillt. Und wie gesagt, die Zahl der Kinder spielt auch eine große Rolle. Übergewicht ist in Afrika sicherlich ein geringeres Problem als bei uns heute. Und auch der Alkoholkonsum ist in unseren zivilisierten Ländern höher als in Entwicklungsländern.
Gibt es ansonsten irgendwelche Risikogruppen auch, dass man sagt, wenn meine Mutter Brustkrebs hatte, dann ist das Risiko besonders groß, dass die Frau selber bekommt?
Da sprechen Sie eigentlich das wichtigste Thema an. Der größte Risikofaktor, Brustkrebs zu bekommen, ist die Vererbung. Wir kennen inzwischen 3 Brustkrebsgene, die eindeutig identifiziert werden konnten. Und wenn zum Beispiel die Mutter, die Tante, die Schwester dieses Brustkrebsgen haben oder die Patientin selbst, ist die Wahrscheinlichkeit höher, zum Teil sogar sehr hoch, selbst am Brustkrebs zu erkranken.
Natürlich auch hier die Frage, die wir auch vorhin schon gestellt haben, wie wichtig ist die Vorsorge? Wahrscheinlich kann man das gar nicht hoch genug bewerten, oder?
Die Vorsorge beginnt eigentlich schon bei der Frau selbst. Niemand kennt die Brust einer Frau besser als die Patientin selbst. Drum ist es wichtig, jeden Monat nach der Periode, am besten unter der Dusche, die Brust selbst zu untersuchen. Es geht nicht darum, Knoten zu tasten, sondern einfach frühzeitig Veränderungen zu bemerken, damit zum Frauenarzt zu gehen, der dann eben die entsprechende Diagnostik, Mammographie einleiten kann. Und natürlich ist es wichtig, einmal im Jahr zum Frauenarzt zu gehen, der dann eben auch die körperliche Untersuchung vornimmt.
Beim Thema Brustkrebs fällt ja auch immer wieder der Begriff Mammographie. Um was handelt es sich dabei?
Nun, die Mammographie ist die Röntgenuntersuchung der Brust. Es gibt verschiedene Indikationen, so etwas zu machen. Natürlich, wenn man schon einen Knoten tastet, wenn man schon einen auffälligen Befund an der Brust hat, ist es immer noch die Basismaßnahme, um sich die Brust genauer anzuschauen mit einer Röntgenaufnahme. Es gibt aber jetzt auch das sogenannte Screening. Screening heißt einfach, man untersucht primär mal gesunde Bevölkerung, macht eine, wenn man so will, Reihenuntersuchung auf bestimmte Erkrankungen. Dazu dient eben auch das Mammographie-Screening. Alle Frauen, die zwischen 50 und 70 Jahre alt sind, haben vermutlich eine Einladung bekommen, von den Krankenkassen, von den entsprechenden Organisationen, sich zu einer Untersuchung zu melden. Diese Frauen haben das Anrecht, alle 2 Jahre auch von der Krankenkasse finanziert, eine Mammographie zu bekommen.
Die Mammographie an sich ist ja bei Frauen, ich sage jetzt einfach mal nur so ein bisschen umstritten, weil man auch zum Teil vielleicht ein bisschen Angst davor hat. Können Sie den Frauen diese Angst nehmen?
Die Mammographie ist sicherlich keine ganz angenehme Untersuchung. Das kann sich jeder, auch jeder Mann vermutlich vorstellen, dass das nicht sehr angenehm ist. Wovon man natürlich immer so ein bisschen Angst hat, ist die Strahlenbelastung. Diese Angst kann man aber in der Tat nehmen. Die Strahlenbelastung bei modernen Mammographiegeräten ist sehr, sehr niedrig, sodass damit kein Schäden zu rechnen ist. Man muss sich immer vorstellen, dass Sie unter Umständen eine wesentlich höhere Strahlenbelastung haben, wenn Sie einen Langstreckenflug irgendwie nach Australien unternehmen oder eine konventionelle Röntgenuntersuchung oder eine Computertomographie zum Beispiel machen lassen, die ein Vielfaches an Strahlenbelastung hat.
Sie haben schon gesagt, für Frauen ab 50 ist die Mammographie auf alle Fälle zu empfehlen. Gibt es dann auch eine Untersuchung für jüngere oder speziell für jüngere Frauen?
Ja, bei jüngeren Frauen, zumindest bei Frauen, die jünger als 40 sind, ist sicherlich zunächst mal eine Ultraschalluntersuchung zu empfehlen.
Ultraschall, vielleicht können Sie es noch ganz kurz erklären?
Eine Ultraschalluntersuchung der Brust. Das ist eine spezielle Mammasonographie, auch mit einer speziellen Methode. Das ist für junge Frauen, die ihre Periode haben, die noch eine sehr dichte Brust auch haben, die sich unter Umständen in einer Mammographie nicht so gut darstellt, sicherlich dann zunächst mal die Methode der ersten Wahl.
Ab wann ist denn generell eine Untersuchung der Brust zu empfehlen? Sollten das Frauen dann wirklich ab der Pubertät regelmäßig machen?
Die Empfehlung im Rahmen der Vorsorge besagt ab dem 30. Lebensjahr. Viele Frauen wenden sich aber natürlich schon viel früher auch an den Frauenarzt, schon zum Teil in der Pubertät, wegen auch Verhütungswunsch zum Beispiel. Und eigentlich ab 20, 35 kann man durchaus auch schon eine Brustuntersuchung dann immer mit empfehlen.
Dankeschön erst einmal meinen Gästen. Das Thema des heutigen Medizintalks. Wir sprechen über Krebserkrankungen bei Frauen, insbesondere über Brustkrebs. In der nächsten halben Stunde stellen wir Ihnen unter anderem die Selbsthilfegruppe Brustkrebs Chiemgau vor. Der Medizintalk auf der Bayernwelle am Donnerstagabend. Heute sprechen wir über Krebserkrankungen bei Frauen, insbesondere über Brustkrebs. Meine Gäste sind Dr. Christian Schindelbeck, er ist der Chefarzt der Frauenklinik Traunstein, Dr. Eva Weiß, die leitende Oberärztin und Zentrumskoordinatorin Koordinatorin vom Brustzentrum, und Dr. Herbert Merz vom Brustzentrum Bad Reichenhall. Frau Dr. Weiß, jetzt haben wir ja gehört, dass für Frauen mit einer familiären Vorbelastung ein besonderes Risiko besteht, an Brustkrebs zu erkranken. Sollten diese Frauen noch öfter zur Vorsorgeuntersuchung gehen?
Ja, das kommt ein bisschen drauf an. Es gibt familiäre Belastungen, wie vorhin der Herr Merz auch schon sagte, wo Mutter, Tante, Großmutter alle Mammakarzinom hatten. Und dann kommt es immer drauf an, solche Frauen sollte man genetisch beraten lassen. Das heißt, man schaut nach, wie hoch ist das Risiko in der Familie überhaupt, und macht dann gegebenenfalls auch einen Test aus dem Blut. Und dann kann man sagen, in dieser Familie wird das tatsächlich vererbt, genetisch oder nicht. Und wenn es genetisch vererbt wird, dann kommt diese Frau oder die Frauen dieser Familien ein intensiviertes Vorsorgeprogramm. Das heißt, bei diesen Frauen würde man unter dem Alter von 30 ein Kernspin empfehlen und über 30 tatsächlich Mammographie und Sonographie in kürzeren Abständen als bei anderen Frauen und jährliches Kernspin. Ja, die sollten auch halbjährlich zum Frauenarzt gehen, nicht nur jährlich. Also da ist tatsächlich eine intensivierte Vorsorge, und die wird von der Kasse auch übernommen. Ja, sonst würde ein Kernspin zum Beispiel von der Kasse gar nicht übernommen, bei keinem Befund. Prinzipiell ist es so, wenn man Brustkrebs in der Familie hat, gehäuft, sollte man etwa 10 Jahre vor dem jüngsten Erkrankungsalter mit der Vorsorge beginnen.
Ich habe vor kurzem mal im Rahmen dieses Medizintalks ein Interview gemacht zum Thema Männererkrankungen. Da hat es geheißen, Männer sind echte Vorsorgemuffel. Trifft es auf die Frauen auch zu?
Naja, also sagen wir mal, sie sind nicht ganz so schlimm wie die Männer, aber es könnte deutlich besser sein. Also wir haben etwa 30% der Frauen nehmen die Vorsorge tatsächlich in Anspruch. Das ist natürlich schade, denn es ist eine sehr gute Maßnahme, nicht nur für den Brustkrebs, wo man ja auch schon Vorstufen entdecken kann und gar nicht erst einen Krebs unbedingt kriegen muss, sondern auch für das Zervixkarzinom, wo man eben auch mit den Vorstufen verhindern kann, dass es kommt. Und diese Maßnahmen sind jetzt nicht sehr schmerzhaft und nicht sehr unangenehm, sodass es wirklich schade ist, dass es nicht häufiger in Anspruch genommen wird. Trotzdem glaube ich, es wird inzwischen so viel aufgeklärt, auch in Sendungen wie dieser hier, dass schon immer mehr Frauen auch das wahrnehmen, das Angebot. Und das Mammographie-Screening hilft uns natürlich auch durch das Anschreiben. Und es wäre natürlich gut, wenn man auch das wahrnimmt, wenn man dann einfach mehr Patientinnen im frühen Stadium erwischt. Und je früher, desto besser ist es heilbar.
Wenn jetzt wirklich diese Diagnose Brustkrebs kommt, welche Möglichkeiten der Behandlungen gibt es?
Ja, es ist immer eine kombinierte Behandlung. Ein Hauptteil ist natürlich immer noch die Operation und wird es in näherer Zukunft auch bleiben. Die Operation hat sich in den letzten Jahrzehnten angenehm verändert, also so, dass man jetzt nicht mehr immer die Brust komplett abnehmen muss. Wir sind in der Radikalität da deutlich zurückgegangen. Es geht in über 70% der Fälle, die Frauenbrust erhalten zu operieren, durch verschiedene Techniken, die in zertifizierten Brustzentren einfach angewandt werden. Es geht, wenn man die Brust tatsächlich abnehmen muss, gibt es natürlich Wiederaufbauoperationen, die man anbieten kann, so dass man dann, wenn eine Frau sagt, ich möchte nicht ohne Brust dann rumlaufen, auch Möglichkeiten anbieten kann, dass sie das wieder neu bekommen kann, die Brust. Und wir haben zum Beispiel auch im Bereich der Achsellymphknoten, die man früher sehr radikal ausgeräumt hat, Veränderungen. Da gab es erst kürzlich auch eine Fernsehsendung, ich weiß nicht, wie viele Frauen die jetzt gesehen haben, aber wo man das schon besprochen hat. Wir können inzwischen die Wächterlymphknoten machen, das heißt, man nimmt nur noch ein paar Lymphknoten raus, wenn die Lymphknoten sonst unauffällig ausschauen, und kann dann sehen, sind die befallen oder nicht. Und wenn die nicht befallen sind, muss man nicht mehr die komplette Axilla ausräumen. Also das komplette Ausräumen der Axilla wird immer weniger. Es gibt auch nochmal eine neue Studie, wo man wieder reduzieren kann und sogar bei 1 bis 2 befallenen Wächterlymphknoten in speziellen Fällen gar nicht mehr komplett die Achsel ausräumen muss. Also da werden wir immer weniger radikal, ohne Verlust der Sicherheit. Und das ist natürlich schon eine schöne Geschichte, weil die Frauen dann auch weniger Nachwirkungen haben von diesen Operationen.
Wie hoch ist denn generell auch die Erfolgsquote, die Heilungsquote, dass man wirklich sagen kann, nach einer Operation oder generell nach der Behandlung ist man wirklich diesen Brustkrebs los? Kann man da Zahlen nennen?
Ja, das hängt natürlich immer davon ab, wie früh man kommt. Je früher das Stadium, umso höher ist natürlich der Erfolg. Bei einer Vorstufe, dem sogenannten duktalen Karzinoma in situ, kann man sagen 100%, weil das normal noch nicht streut. Dann gibt's 4 Stadien, Stadium 1 bis 4. Wenn ich mit 1 komme, also bis 2 Zentimeter, habe ich eben 80-90%. Und je weiter der Tumor gewachsen ist und eben eventuell auch schon gestreut hat in die Lymphknoten oder sonst wohin, umso weniger hoch wird natürlich die Heilungschance. Also je früher, desto besser. Insgesamt aber über alle Stadien 70% etwa. Und das ist natürlich schon eine ganz gute Zahl.
Herr Dr. Merz, viele Patienten haben ja auch Angst, nachher noch einmal zu erkranken. Wir haben es ja gerade gehört. Oder eben auch an den Folgeschäden der Therapie zu leiden. Welche Schäden können denn auch durch eine Krebstherapie entstehen? Können da wirklich auch Schäden hervorgerufen werden?
Da müssen wir zunächst zur zweiten Säule der Therapie neben der Operation kommen. Das ist die Bestrahlung der Brust. Nebenwirkungen der Bestrahlung sind vor allem Rötungen und Verhärtungen der Brust. Die dritte Säule der Behandlung ist die Chemotherapie. Zum Glück weniger als die Hälfte unserer Patientinnen benötigen eine Chemotherapie. Da gibt es spezielle Charakteristika des Brustkrebses, wie zum Beispiel Lymphknotenbefall, das Alter der Patientin, der Rezeptorstatus, die dann eher für eine Chemotherapie sprechen. Und Nebenwirkungen unserer Chemotherapien sind natürlich Haarausfall, eine erhöhte Infektanfälligkeit dadurch, dass das Knochenmark geschwächt wird. Die Patientinnen benötigen zum Teil Bluttransfusionen oder haben eben auch eine schlechtere Blutgerinnung. Eine weitere Säule unserer Brustkrebsbehandlung ist die antihormonelle Therapie. Bei Brustkrebs spielen ja die weiblichen Geschlechtshormone, die Östrogene, eine sehr große Rolle. Und wenn eben eine Patientin rezeptorpositiv ist und deshalb diese antihormonelle Therapie benötigt, kann es als Nebenwirkung vorkommen, dass sie Hitzewallungen, Schweißausbrüche, Depressionen bekommt. Von einer gewissen Substanzklasse bekommt man auch in 30% der Fälle Knochenschmerzen. Und die letzte Therapie ist eben noch die Immuntherapie, das sogenannte Trastuzumab, wo Patientinnen Antikörper infundiert bekommen. Und diese Antikörper können in manchen Fällen zu Herzschädigungen führen, können auch Sofortreaktionen in Form von grippeähnlichen Symptomen machen. All diese Dinge gibt es eben bei der Brustkrebstherapie zu berücksichtigen.
Frau Dr. Weiß, wir haben jetzt schon einiges gehört, was das Thema Vorsorge anbetrifft. Wie wichtig ist denn auch das Thema Sport in dieser Angelegenheit?
Der Sport und überhaupt Lifestyle ist ja in den letzten 2-3 Jahren in aller Munde. Es hat tatsächlich Studien gegeben, mehrere Studien, die gezeigt haben, dass regelmäßige sportliche Betätigung, und damit ist gemeint eigentlich Ausdauersport, also nicht, dass man völlig fertig ist nach dem Sport, sondern regelmäßiger Ausdauersport, eine Wirkung haben, die durchaus der einer Chemotherapie in der Wirkqualität entsprechen kann. Das heißt, man soll es nicht stattmachen, aber man soll Sport durchaus betreiben. Man geht davon aus, dass man etwa so 3 bis 4 Mal die Woche mindestens eine halbe Stunde Ausdauersport machen sollte. Und wer das wirklich schafft, hat also einen Vorteil bezüglich der Heilungschancen. Er hat einen, wenn er noch nicht erkrankt ist, Vorteil bezüglich des Bekommens, dass man einfach das nicht so leicht bekommt. Und die Patientin kann auch die Therapie Nebenwirkungen, also auch zum Beispiel die Müdigkeit, die man bei Chemotherapie oft hat, damit bekämpfen. Das wirkt oft sehr komisch, wenn man das sagt, weil wenn man müde ist, möchte man eigentlich nicht rausgehen und Sport machen, aber das ist tatsächlich das, was man tun sollte. Das hilft nämlich.
Heißt also bloß zum Verständnis, wir sprechen hier von Sport während der Behandlung und jetzt nicht als Vorsorge.
Also das ist eigentlich beides. Man kann es als Vorsorge sehen. Also regelmäßiger Sport hat durchaus die vorsorgende Wirkung, dass ich nicht so leicht Krebs bekomme. Und da geht es nicht nur um Brustkrebs, sondern auch um andere. Nebenbei hat er auch für Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine sehr positive Wirkung. Also es ist als Vorsorgemaßnahme extrem gut. Ebenso als Vorsorgemaßnahme die Ernährung. Nicht zu fettreich. Also man soll natürlich jetzt nicht eine Diät halten, aber einfach schauen, dass man nicht zu viel weißen Zucker, nicht zu viel rotes Fleisch, darf man alles essen, aber nicht in so Riesenmengen, sondern sich einfach normal gesund ernährt. Und was man auch gesehen hat in Studien, dass ein regelmäßiger Alkoholkonsum, und das ist nun leider sehr schade für Weintrinker, denn es ist relativ wenig Alkohol, den man da zu sich nehmen sollte. Also man spricht von 6 Gramm am Tag, das entspricht ungefähr einem Schnapsglas Wein. Das heißt, also, wenn Sie eine ganze Woche nichts trinken, können Sie sich am Wochenende so ein Viertel oder Achtel Wein leisten. Wenn man jetzt vom Brustkrebs ausgeht, ja. Man kann ja durchaus Rotwein für andere Erkrankungen trinken. Aber für den Brustkrebs ist ein regelmäßiger Alkoholkonsum eher schlecht. Das wäre für Vorsorge. Wenn ich schon in der Therapie bin, ist es tatsächlich auch so, dass der Sport eine positive Wirkung hat. Also regelmäßiger Ausdauersport unter der Therapie, positive Wirkung bezüglich des Gesamtüberlebens und auch eine positive Wirkung auf mein Allgemeinbefinden.
Wir haben jetzt schon relativ viel darüber gesprochen, wie richtig behandelt wird. Herr Dr. Merz, gibt es denn auch alternative Therapien?
Alternative Therapiemöglichkeiten werden sehr, sehr viele angeboten. Und als Patient muss man immer aufpassen, dass man nicht zum Falschen greift. Wir wissen, dass die Akupunktur zur Reduzierung chemotherapieinduzierter Übelkeit und Erbrechen sinnvoll ist. Wir wissen, dass eine frühzeitige Bewegungstherapie sinnvoll ist. Und wir wissen, dass Yoga und Stressreduktion auch zu einem positiven Krankheitsverlauf beiträgt. All die anderen Dinge, Selen, Sojaprodukte, proteolytische Enzyme, wie zum Beispiel das Papain, Mistel, Traubensilberkerze, all diese Dinge konnten in zahlreichen Studien keine positiven Effekte zeigen. Sie führen nur zu einer finanziellen Belastung der Patientinnen und können auch unter Umständen schädlich sein. Gerade Patientinnen, die eine Chemotherapie bekommen und dann zusätzlich irgendwelche Dinge gespritzt bekommen, das kann sehr schädlich sein und darum sollte die Patientin das auf jeden Fall mit ihrem behandelnden Onkologen besprechen.
Wenn man jetzt feststellt, Frau Dr. Weiß, man hat einen Knoten in der Brust, wo kann man sich hinwenden?
Also in erster Linie gehen die Frauen natürlich zu ihren niedergelassenen Ärzten, Hausarzt und Frauenarzt, der sie dann in das hoffentlich nächstgelegene Brustzentrum einweist. Und das wäre dann tatsächlich so, dass man schauen sollte, dass es zertifiziert ist und einfach nach den Qualitätskriterien arbeitet. Also wenn sich irgendwas darstellt wie ein Knoten oder eine auffällige Mammographie, einfach Vorstellung im nächsten zertifizierten Brustzentrum und dann sehen, dass man eine ordentliche Therapie bekommt.
Das ist in dem Fall hier bei uns das zertifizierte Brustzentrum Traunstein Bad Reichenhall, oder?
Wäre für den Landkreis Traunstein das nächste, genau.
Stichwort Selbsthilfegruppe. Es gibt ja auch eine Selbsthilfegruppe Chiemgau. Können wir die ganz kurz vorstellen? Was passiert da?
Ja, das ist so ein Thema, was mir selber sehr am Herzen lag. Und es hat jahrelang keine Selbsthilfegruppe für Brustkrebs speziell gegeben. Und vor einigen Jahren hat sich dann doch eine Gruppe von Frauen zusammengefunden, die das jetzt managen, und zwar sehr gut. Das ist die Selbsthilfegruppe Brustkrebs Chiemgau e.V. Die treffen sich jeden zweiten Donnerstag im Monat und bieten da einen Gesprächskreis an, bieten natürlich auch eine telefonische Hotline an, wo man sich beraten lassen kann als Betroffene oder auch Angehöriger natürlich. Und was sie seit letztem Jahr Herbst anbieten, das ist ein Begleitprogramm für Patientinnen und Angehörige, das sogenannte AGATA-Programm. Und zwar wird da in regelmäßigen Abständen so ein Block angeboten aus Vorträgen und Sportprogramm. Haben wir ja schon gehört, ist wichtig. Da können die Patienten immer dreimal was besuchen, also zum Beispiel dreimal Yoga oder dreimal Qigong und sich einfach ein Bild machen, taugt mir das oder taugt mir das nicht. Und wenn das was ist, was ihnen gefällt, dann können sie das auch alles im Kreis weitermachen, entweder in der Volkshochschule oder in irgendwelchen Physiotherapiepraxen. Also das heißt, es sind Angebote, die man auch hier weitermachen kann, die dann nicht so fremd sind, dass man sagt, ja, es wäre nett, aber jetzt finde ich niemanden, der mir da dann Unterricht gibt. Und das ist sehr schön. Also ich denke, das sollten die Frauen auch durchaus nützen, denn man kann sich einfach einen Überblick verschaffen und aussuchen, wo man sich was anschaut und wo man hingeht. Ich hoffe, dass das weitergeht, dass es vom Finanziellen her in der Selbsthilfegruppe auch weiterlaufen kann, denn das sind natürlich alles Dinge, die etwas Unterstützung brauchen und Organisation brauchen, aber ist eine schöne Geschichte.
Abschließend wollen wir noch auf eine ganz besondere Veranstaltung zu sprechen kommen, und zwar am kommenden Samstag. Da findet im Traunsteiner Landratsamt ein Patientinnentag zum Thema Leben mit Krebs statt. Was erwartet die Besucher da?
Das ist ein sehr gemischtes Programm und ich denke auch ganz interessantes Programm. Der Vormittag und frühe Nachmittag wird sich vor allem der Kommunikation widmen. Denn es ist ja so, wenn man die Diagnose Krebs bekommt, fällt erstmal so die ganze Welt in sich zusammen. Und was ganz, ganz häufig passiert, ist, dass in den Familien und auch im Freundeskreis dann so ein Rückzug stattfindet und die Patientinnen und ihre Angehörigen und Freunde nicht miteinander reden können, was da passiert. Jeder hat irgendwie Angst. Und diese Sprachlosigkeit, die macht das Miteinander so unglaublich schwer und macht auch für die Betroffenen das so schwer, mit dieser Erkrankung fertig zu werden. Und das ist so das Hauptthema des Vormittags, miteinander reden, ja. Darüber, was ich habe, darüber, wie ich damit weiterlebe, wie wir in der Familie und im Freundeskreis damit umgehen und dass man da Hilfen an die Hand kriegt, wie das einfach gut zu managen ist. Nachmittags geht's dann mehr so um praktische Probleme, also eben, es ist eine der Hauptnebenwirkungen nach operativen Therapien der Achsel oder auch im Unterleib sind Lymphödeme. Ja, also dass man einen dicken Arm hat oder wenn man Unterleibs-OP gehabt hat, auch mal ein dickes Bein. Und wie man damit dann umgehen kann, wie das behandelbar ist, da gibt es einen Vortrag über Lymphdrainage und eben auch diese Kompressionsstrümpfe und Behandlungen, die man da so machen kann, damit man damit leichter zurechtkommt. Und als Abschluss, dass man so ein bisschen Zuckerl noch hat, gibt es eine Modenschau, die Firma Polig mit den Firmen Anita und Amöna ausrichtet, wo man einfach Bademoden und Dessous-Moden, die man auch nach Entfernung der Brust oder mit eben einer verkleinerten Brust nach Operation tragen kann und was es da für Hilfsmittel gibt. Und da sind sehr schöne Sachen dabei. Also ich glaube, das macht Spaß, da zuzuschauen. Nebenbei gibt es zwei Pausen, wo man so ein bisschen rumgehen und miteinander reden kann und ein bisschen was essen kann und sich auch noch Stände anschauen kann für Kopfbedeckungen unter Chemotherapie oder Kosmetik- und Schminktipps oder eben von der Selbsthilfegruppe entstand, dass man sich da Informationen holt. Also das, glaube ich, kann ein schöner Tag werden, wenn ausreichend Frauen kommen und es ist wirklich so, die Veranstaltung ist kostenlos und es sind herzlich willkommen auch Interessierte, die nicht betroffen sind, die einfach sagen, dieses Thema finde ich mal interessant und natürlich auch Angehörige.
Können Sie noch ganz kurz sagen, wo und wann das genau stattfindet?
Ja, das ist am Samstag, den 21. April, beginnt um 10 Uhr im Landratsamt Traunstein und wir haben ja in der Selbsthilfegruppe als Schirmherrin die Frau von unserem Landrat, die Frau Steinmassel, und die wird auch vor Ort sein und ich hoffe, es wird ein schöner Tag.
Ja, das will ich doch meinen. Also merken Sie sich diesen Termin. Am kommenden Samstag findet im Landratsamt Traunstein ein Patientinnentag statt ab 10 Uhr. Dankeschön meinen Gästen von heute. Dr. Christian Schindelbeck, Chefarzt der Frauenklinik Traunstein, Dr. Eva Weiß, leitende Oberärztin und Zentrumskoordinatorin vom Brustzentrum und Dr. Herbert Merz vom Brustzentrum Bad Reichenhall. Diesen Medizintalk können Sie natürlich auch wieder nachhören als Podcast auf der Homepage der Kliniken Südostbayern AG und da dann einfach auf Downloads geben. Das war's für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Servus.